Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Herzlich willkommen bei Lagebild. Mein Name ist Julia und wir wollen heute in der Meldung ein kurzes Lageupdate zur Ukraine liefern.
Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin nicht Aaron Apun und ich bin auch nicht Peter Tauber, sondern mein Name ist Timon Radicke und ich ersetze die beiden heute mal so ein bisschen. Ihr werdet Peter allerdings später hören, nämlich wird er im LVU ein kleines Gespräch halten mit Herrn Bernhard Fellmberg. Und wer den Namen noch nicht gehört hat, gar nicht schlimm, das ist der evangelische Militärbischof der Bundeswehr. Bernhard Fellmberg war von 2009 bis 2013 Bevollmächtigter der evangelischen Kirche in Deutschland bei Bundestag und Bundesregierung und auch bei der Europäischen Union und war im Anschluss für das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit tätig. Jetzt ist er, wie gesagt, Militärbischof bei der Bundeswehr und Peter und er sprechen darüber, was Zeitenwende eigentlich für die Militärseelsorge bedeutet. Ja, Julia, und was machen wir eigentlich beim Clausewitz heute?
Ich wette, der Peter hat uns da wieder ein schönes Schmankerl aus der Militärgeschichte herausgesucht. Wir lassen uns heute einfach mal überraschen.
Und das geht dann nämlich so.
Meldung.
Heute in der Meldung mit einem ganz kleinen Lagebild aus der Ukraine. Kürzlich trafen russische Bomben die Stadt Zaporischja und verletzten dabei 16 Personen. Dabei wurden von Russland sogenannte Gleitbomben abgeschossen und darüber hinaus auch Kampfdrohnen eingesetzt. Außerdem hat der ukrainische Vertreter Anton Korinewitsch bei einer Anhörung in Den Haag vor dem Ständigen Schiedshof Russland beschuldigt, illegal die Kontrolle des Asowschen Meeres übernehmen zu wollen. Derweil treffen sich Scholz, Zelensky, Erdogan und Lula in New York, um über Möglichkeiten zu sprechen, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Zelensky stellt laut Medienberichten dafür einen sogenannten Plan für den Sieg vor. Und immer mehr im Zentrum der Debatten steht die Verwendung westlicher Waffen im Krieg und dabei auch der Einsatz dieser Waffen gegen das russische Hoheitsgebiet selbst und nicht nur gegen Ziele, die eine unmittelbare Gefahr darstellen.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Einen schönen guten Tag. Heute ist das wieder anders beim LVU unseres Podcasts Lagebild, denn Julia und Aaron sind nicht dabei. Ich darf das Gespräch heute wieder alleine führen, bin an der Führungsakademie der Bundeswehr und neben mir sitzt der evangelische Militärbischof, der Bruder Fellmberg. Ich bin auch evangelisch, deswegen sprechen wir uns so an. Schön, dass Sie Zeit haben, uns in unserem Podcast zu besuchen, in Anführungszeichen. Warum sind wir eigentlich heute hier?
Wir haben heute Beirat der evangelischen Militärseelsorge. Und das ist ein interessantes Gremium. Es wird erstens geleitet von der amtierenden Ratsvorsitzenden. Und in diesem Gremium treffen sich 50-50 Angehörige der Bundeswehr und Kirchenvertreter. Und wir unterhalten uns über die Möglichkeiten der Militärseelsorge, gerade jetzt in der Zeit der Zeitenwende. Und das sind auch interessante Diskussionen.
Und hier in der Führungsakademie soll ja auch diskutiert werden. Wir sitzen hier im Foyer um uns herum, Kameradinnen und Kameraden. Ich darf ja auch in dem Beirat mitmachen. Wir haben heute schon lebhaft diskutiert. Ja, wie ist es denn generell? Zeitenwende, hat das auch eine Folge für die Militärseelsorge?
Für die Militärseelsorge ist das auch eine neue Zeit. Die Militärseelsorge kennt sich wunderbar aus. In vielen Jahrzehnten könnte man fast sagen, Einsatzbegleitung, viele Soldatinnen und Soldaten wissen, was es bedeutet, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer in Afghanistan, in Mali waren, sie begleitet haben, dass wir Haus Benedikt in Masar-e-Sharif hatten und so weiter. Landes- und Bündnisverteidigung ist eine ganz andere Nummer. Da muss sich Militärseelsorge nämlich fragen, wo ist eigentlich unser Platz in dieser Situation? Und wir haben jetzt eine Anfrage des BMVGs bekommen, quasi Stresstest Militärseelsorge. Da wird dann gesagt, wir erwarten, dass ihr an der NATO-Ostflanke seid, um Verletzte euch kümmert, dass ihr auf dem Rücktransport seid, dass ihr vor Ort in Deutschland die Offiziere begleitet, die Todesnachrichten zu überbringen habt. Ihr kümmert euch um die Familien. Und dann schaue ich in mein Personaltableau, sage 104 Pfarrerinnen und Pfarrer für die evangelische Seite, für die gesamte Militärseelsorge und denke mir, das dürfte anspruchsvoll werden. Und deshalb haben wir heute lange gesprochen über eine Art geistlichen Operationsplan Deutschland. Wie können wir eigentlich in einem Verteidigungsfall wirklich als Kirchen, ökumenisch, katholisch und evangelisch, hier unseren Soldatinnen und Soldaten und deren Familien beistehen? Und das geht meines Erachtens nur dadurch, dass wir alle Kapazitäten, die wir in Deutschland haben, mit Pfarrerinnen und Pfarrern bei der Notfallseelsorge, in den Krankenhäusern quasi in einen Krisenreaktionsplan bringen und dann auch gemeinsam handeln.
Jetzt haben wir über die Pfarrerinnen und Pfarrer geredet und über die Herausforderung für die Struktur. Merken Sie denn schon in der Seelsorge, in den Feldgottesdiensten, dass die Fragen, die Soldatinnen und Soldaten haben, andere sind?
Also wir haben gerade am Anfang, über zwei Jahren, als es losging mit dem Russland-Ukraine-Krieg, haben doch viele Soldatinnen und Soldaten sich nochmal innerlich gefragt, oh, mein Beruf hat ein scharfes Ende. Und vor allen Dingen die Reaktion der Familie. Das war ein Riesenthema. Also ich habe immer so gesagt, Fritz, der Soldatensohn, geht in die Schule, trifft Saskia, seine Schulfreundin, und die sagt da, pass mal auf, Fritz, dein Vater ist bei der Bundeswehr, der muss in die Ukraine, der stirbt da. Und wenn ein Kind mit so einem Satz konfrontiert wird und kommt nach Hause, da kann man sich vorstellen, was da los ist. Das hat natürlich im Laufe der Zeit jetzt abgenommen. Aber für Soldatinnen und Soldaten ist es jetzt zum Beispiel eine Frage, Brigade Litauen. Gehe ich da alleine hin? Nehme ich meine Familie mit? Was tue ich meiner Familie eigentlich an, wenn ich an diese doch sehr dichte Ecke zu Weißrussland und Russland gehe? Mache ich das, mache ich das nicht? Und diese Fragen werden auch in der Seelsorge betrachtet und laufen auch bei uns auf. Und wir versuchen dann Rat zu geben. Ich war im Frühjahr in Plymouth und war da auf der Fregatte Hamburg. Die haben geübt, sich vorbereitet auf ihren Einsatz im Roten Meer. Und das war ein intensiver Tag. Abends bin ich runtergegangen und dann sagte mir ein Soldat, Herr Bischof, wir sind auf. Und ich wusste nicht genau, was der Begriff bedeutet, aber der Ausdruck machte mir klar, also wir sind fertig. Und das sah man an den Gesichtern auch an. Und diese Ernsthaftigkeit des Trainierens, des Übens, weil man weiß, wenn ich im Roten Meer bin, kann auch was passieren von dem, was wir gerade geübt haben, das spüre ich in der Bundeswehr schon allenthalben.
Sie sind ja in einer spannenden Rolle. Die Militärseelsorge ist einerseits Teil der Bundeswehr, aber gehört nicht dazu. Und Sie hören natürlich Dinge von den Soldatinnen und Soldaten, ich will nicht sagen ähnlich wie vielleicht die Wehrbeauftragte, die auf dem Dienstweg so nicht kommuniziert werden, die Sie aber ja trotzdem unter Beibehaltung von aller Vertraulichkeit ja weitergeben oder kommunizieren. Merken Sie, dass auch für Soldatinnen und Soldaten, die gar kein christliches Bekenntnis haben, die Militärseelsorge deswegen eine Rolle spielt? Weil ja manche immer argumentieren, die Zahl der Christinnen und Christen in der Bundeswehr geht zurück. Aber die Seelsorge bleibt ja relevant darüber hinaus, oder?
Also wir haben in der Bundeswehr über 50% Christen. Mitglieder unserer Kirche, evangelisch oder katholisch. Und eine Umfrage hat gegeben, das war eine repräsentative, große Umfrage, sehr detailgetreu, hat gesagt, 96% aller Soldatinnen und Soldaten schätzen die Militärseelsorge sehr. Und da sind viele dabei, die keine Konfession haben, weil sie genau wissen, der Militärseelsorger unterliegt dem Beichtgeheimnis und dem Schweigegelübde. Und dieses Vertrauen, was man in den Pfarrer hat, ist eben eine besondere Geschichte. Da wird keine Personalakte geöffnet, da kann man frei sprechen und man weiß, es bleibt beim Pfarrer. Und das ist ein enormes Asset, was wir haben, ein enormer Vorteil. Und dieses im System sein, aber nicht notwendigerweise zum System gehören, ist eine Art Libero-Funktion, wie früher beim Fußball. Und diese Libero-Funktion, die tut uns sehr, sehr gut. Und das ist ein besonderer Weg, den wir in Deutschland mit der Militärseelsorge gehen. Wir sind nicht bewaffnet, wir sind nicht in der Hierarchie und haben aber dieses besondere Vertrauen. Und das ist eine tolle Geschichte.
Für die, die ein bisschen tiefer drin stecken in dem Thema, die vielleicht eben selber Christinnen oder Christen sind, wie ist es mit der Ökumene?
Ökumene läuft gut. Wir sind, glaube ich, einer der wenigen Bereiche in ganz Deutschland, wo wir uns zum Teil gegenseitig vertreten. Also in Auslandseinsätzen wechseln wir uns ab, evangelischer Geistlicher, katholischer Geistlicher. Und wenn es nicht so klappt, dann liegt es weniger an den Konfessionen, sondern es menschelt. Und das ist ganz normal, aber darüber darf man reden und das ist Normalität. Aber insgesamt ist die Ökumene wirklich in der Militärsaison großartig. Und das erwarten die Soldaten auch. Die Soldaten erwarten, dass wir miteinander und füreinander arbeiten und nicht gegeneinander oder unsere besonderen Konfessionalitäten herauskehren.
Sie haben ja, bevor Sie Bischof für die Militärseelsorge wurden, andere spannende Stationen hinter sich gebracht. Sie kennen wahrscheinlich wie nur wenige in der Kirche auch den politischen Betrieb in Berlin ganz gut als ehemaliger Prälat beim Deutschen Bundestag. Wie begegnet Ihnen denn die Politik? Denn da haben Sie ja auch unheimlich viele Schnittmengen, begegnen Abgeordneten, natürlich Vertretern des Ministeriums. Ist das eine Gelegenheit auch zu sagen, bei aller Notwendigkeit zur Modernisierung von Streitkräften müsst ihr für das geistige Rüstzeug auch sorgen? Ist das ein Thema?
Es ist ein Thema und ich merke, dass das Thema Seelsorge, sich kümmern um Menschen, Dasein, von der Politik enorm hoch eingeschätzt wird. Also gerade in der jetzigen Situation der Zeitenwende habe ich den Eindruck, wird die Militärseelsorge noch stärker geschätzt als vor einigen Jahren. Weil man merkt, wir brauchen auch eine mentale Stärke, wir brauchen auch eine geistliche Stärke in den Menschen, die in unserer Bundeswehr sind. Wir brauchen eine Resilienz, auch sozusagen vielleicht Versuchungen, die sich ergeben, in der Zukunft widerstehen zu können, dadurch, dass man eine Haltung hat, dass man ein Wertegerüst hat. Und da sind viele auch der Überzeugung, dass die christliche Haltung weiterhin eine gute ist, die in der Bundeswehr auch großen Raum haben soll und darf.
Zum Schluss die berühmte Frage, was wünschen Sie sich von der Politik?
Ich wünsche mir schon, dass die Politik sieht, dass die Militärseelsorge eine bessere Ausstattung braucht. Wir brauchen einige Dienstposten mehr und wir brauchen die Möglichkeit, unsere Sache auch ausüben zu können. Das heißt, Gottesdienstzeiten sind Gottesdienstzeiten und die sollte man frei halten vor anderen Sitzungen. Also auch ein Respekt vor dem, was Soldatinnen und Soldaten brauchen, nämlich auch diese heilsame Unterbrechung des Arbeitsalltages.
Und was wünschen Sie den Männern und Frauen in der Bundeswehr?
Gottes Segen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Was Clausewitz schon wusste.
Am 25. September des Jahres 1066, da siegte in der Schlacht von Stamford Bridge der angelsächsische König Harald II. Gegen Harald III., den norwegischen König. Man sagt, dass das Ende des Wikingerzeitalters besiegelte. Und obwohl die Engländer siegreich blieben, mussten sie ihre Küste militärisch öffnen. Und was passierte im Jahr 1066 noch? Richtig, bei der Schlacht bei Hastings, die Eroberung durch die Normannen, die zeichnete sich da am Horizont schon ab.
Lagebild ist ein Podcast von Charlie Delta Uniform. Moderation Julia Müller, Aaron Appun und Peter Tauber. Konzept und Produktion Timon Radicke. Für weitere Informationen lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes oder auf unsere Homepage.